Einleitung von Britta Waldschmidt-Nelson und Michael Haspel. Wer das Böse widerspruchslos hinnimmt, unterstützt es in Wirklichkeit, sagte der Theologe und Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King Jr. Er hat es nicht widerspruchslos hingenommen, er hat aufbegehrt gegen die bestehenden Ungerechtigkeiten seiner Zeit. Nach dem Montgomery-Busboykott 1955-56 wurde King zur zentralen Symbol- und Führungsfigur des afroamerikanischen Freiheitskampfs und trug maßgeblich zur Überwindung der gesetzlichen Rassentrennung, Segregation, in den USA bei. Für sein rückhaltloses Engagement erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis und seine »I have a dream«-Ansprache von 28. August 1963 gehört heute noch zu den bekanntesten und meistzitierten Reden der Welt. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass King sich seit Mitte der 1960er Jahre nicht nur gegen die Diskriminierung von Minderheiten, sondern auch verstärkt gegen die soziale Ungerechtigkeit in Amerika und gegen den Vietnamkrieg einsetzte. Seine öffentliche Opposition zur diesbezüglichen Politik der Johnson-Administration machte ihn zur Persona non grata im Weißen Haus, und eine wachsende Anzahl weißer Amerikaner betrachtete ihn als Staatsfeind, den man vernichten sollte. Am 4. April 1968 wurde King in Memphis, Tennessee, wo er einen Streik von städtischen Müllmännern anführen wollte, ermordet. 40 Jahre nach dem Tod dieses großen Mannes gibt es noch viele offene Fragen. Welche Facetten von King verbargen sich hinter seiner öffentlichen Persona? Was waren seine größten Erfolge und wo scheiterte er? Welche Rolle spielten die Religion bzw. die schwarze Kirche und die Musik für die Bürgerrechtsbewegung? Und schließlich, inwieweit sind Kings Leben und Werk auch heute noch für uns von Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Situation in einem immer deutlicher von globaler Migration geprägten Deutschland? Der Publikation liegen die Beiträge einer Tagung zugrunde, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzte und im April 2008 an der Evangelischen Akademie Thüringen in Kooperation mit dem Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München stattfand. Der erste Beitrag stammt von Heinrich W. Große, der Ende der 60er Jahre in den USA Theologie studierte und mit »Die Macht der Armen« von 1971 die erste auf Deutsch publizierte wissenschaftliche Monographie zu King vorgelegt hat. Sein Text »Die Macht der Armen – Martin Luther Kings Kampf gegen Rassismus, Armut und Krieg« bietet eine Einführung in Kings Leben und Werk, in der die Entwicklung von Kings ursprünglichem Kampf gegen Rassismus über die ökonomischen Probleme der Armut bis hin zum Engagement gegen den Vietnamkrieg dargestellt wird. Großes These ist, dass es bei King nicht nur diese thematische Schwerpunktverschiebung gab, sondern sich auch seine Haltung weiter radikalisiert hatte. Während Große vor allem die Rolle des aktiven, gewaltfreien Widerstands in der Bürgerrechtsbewegung und die pazifistische Haltung des späten King darstellt, eröffnet der Beitrag von Simon Wendt bislang weitgehend übersehene, teilweise überraschende Perspektiven im Hinblick auf die Koexistenz einer gewaltfreien Ideologie und bewaffneter Selbstverteidigungsgruppen. In dem Kapitel »Martin Luther Kings Philosophie der Gewaltfreiheit – Prinzip oder Methode? Pazifismus, gewaltloser Protest und bewaffneter Widerstand in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung« legt er dar, dass neben der gewaltfreien Strategie der von King geführten Southern Christian Leadership Conference im Süden der USA in den 1950er und 1960er Jahren zahlreiche schwarze Selbstverteidigungsgruppen entstanden. Von besonderem Interesse ist hierbei, dass zwischen den gewaltfreien Aktionen und der Armed Self-Defense kein prinzipieller Gegensatz bestehen musste. So übernahmen zum Beispiel bewaffnete Verteidigungsgruppen bisweilen den Schutz gewaltfreier Aktionen etwa gegen den Ku Klux Klan oder den Personenschutz für gefährdete Bürgerrechtler. In »What We're Fighting For – Die Bedeutung der Bürgerrechtsbewegung für die amerikanische und internationale Politik« ordnet Manfred Berg die Bürgerrechtsbewegung in den größeren nationalen und internationalen politischen Kontext ein. Er zeichnet nach, wie die schwarze Bürgerrechtsbewegung zum Modell der neuen sozialen Bewegungen insgesamt wurde und so die gegenwärtige multikulturelle Gesellschaft der USA und darüber hinaus erst möglich gemacht hat. Dabei macht Berg deutlich, dass die sogenannte Rassentrennung und ihre Überwindung nicht ausschließlich, vielleicht nicht einmal überwiegend ein Problem des Südens war, sondern der gesamten USA. Denn auch wenn die Rassenschranken im Norden nicht gesetzlich sanktioniert waren, minderte dies ihre ökonomische und soziokulturelle Wirksamkeit in vielen Bereichen kaum. Weiter analysiert Berg die sowohl positiven als auch negativen Auswirkungen des Kalten Krieges für die Bürgerrechtsbewegung. Michael Haspel vertritt in seinem auf theologisch-sozialethischen Überlegungen basierenden Aufsatz Martin Luther King Jr. als Theologe, Kirchenführer und Bürgerrechtler die Kontextualisierung schwarzer Theologie und die Mobilisierung der schwarzen Kirche in der Bürgerrechtsbewegung, die These, dass die moderne schwarze Bürgerrechtsbewegung im Süden der USA in den 1950er und 1960er Jahren notwendig auf die Ressourcen der schwarzen Kirche angewiesen war und es keineswegs selbstverständlich war, dass die schwarze Kirche diese auch zur Verfügung stellen konnte und wollte. Als Grund hierfür identifiziert Haspel die Entwicklung einer kontextuellen Theologie, die exemplarisch bei Martin Luther King Jr. rekonstruiert wird. Diese nahm als Bezugsrahmen theologischer Reflexion die gegebene gesellschaftliche Situation an, um sie dann durch das theologisch motivierte gesellschaftliche Handeln der schwarzen Kirche zu verändern. Der folgende Beitrag: Ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, autobiografische Erfahrungsberichte zweier Amerikanerinnen, stammt von dem ehemaligen Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Leipzig, Max Keland. Dieser kontrastiert zwei faszinierende, sehr unterschiedliche Perspektiven aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung miteinander. Als erstes zitiert er aus den persönlichen Aufzeichnungen einer Tante aus seiner Familie, die als weiße Schülerin die Schulintegration im Süden der USA miterlebte. Danach folgt ein kurzer autobiografischer Bericht der afroamerikanischen US-Außenministerin Condoleezza Rice über ihre Erfahrungen in der damaligen Zeit. Die persönlich-biografischen Perspektiven in diesem Beitrag machen somit vieles von dem anschaulich und konkret, was in den Beiträgen zuvor in eher analytischer Perspektive diskutiert wurde. Daran anschließend folgt der Beitrag des bekannten britischen King-Biografen Peter Ling. An welchen Martin Luther King sollen wir uns erinnern? Martin Luther King und die Facetten seines Wirkens in der Erinnerungskultur. Indem er die ganz unterschiedlichen Seiten von Kings Leben und deren Rezeption herausarbeitet. Zwar lehnt Ling die Forderung des afroamerikanischen Historikers Mike Dyson ab, die »I have a dream«-Rede für 10 Jahre zu verbieten, weil sie ein zu einseitiges Bild von King zeichne. Aber seine Argumentation zeigt deutlich, dass King vielfältige andere Aspekte in sich vereinte. Weiter demonstriert Ling, dass es sich bei der Dream-Rede nicht nur um ein politisches, sondern auch um ein medienhistorisches Ereignis handelte. Sie war neben der berühmten Rede Präsident Kennedys von 1961 die wichtigste Ansprache, die im amerikanischen Fernsehen bis dahin gezeigt wurde. Zugleich war es eine der ersten großen Live-Berichterstattungen überhaupt. Dies veränderte Kings öffentliche Rezeption dramatisch. Als Redner und Prediger hatten ihn vorher nur die wenigsten erlebt. Bei Fernsehauftritten in den Talkshows war ein anderer King zu sehen, ein nachdenklicher, ausgewogener. Am 26. August 1963 präsentierte sich ein großer, charismatischer Bürgerrechtler, den viele nun als moralisches Gewissen der Nation ansahen. Gleichwohl, so Ling, dürfe man nicht vergessen, dass King zwischen dem Busboykott in Montgomery und den Kampagnen von 1963 eigentlich fast nur Niederlagen erfahren hatte und dass er in den letzten Monaten seines Lebens, in denen er sich als charismatischer Prophet gegen Armut und Krieg öffentlich immer deutlicher äußerte, immer weniger gehört wurde. Für Unterstützung bei der Übersetzung des Beitrags danken wir Thorsten Katke ganz herzlich. Den Abschluss des Bandes bildet Britta Waldschmidt-Nelsons »The Trumpet of Conscience«, das Vermächtnis von Martin Luther King. Ihr Aufsatz ist der Frage gewidmet, ob und inwieweit Kings Traum 40 Jahre nach seinem Tod verwirklicht worden ist. Ist das Leben für Amerikas schwarze Bevölkerung heute spürbar besser geworden und von mehr sozialer Gerechtigkeit geprägt? Haben sich die Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß harmonisiert? Waldschmidt-Nelson zeichnet die Entwicklung der Situation schwarzer Amerikaner seit den 1960er Jahren nach und resümiert, dass trotz beachtlicher Fortschritte, beispielsweise im Bereich der politischen Repräsentation, die USA auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch weit von der Erfüllung des Traums von King entfernt sind. Das Vermächtnis Kings, die gesellschaftliche Herausforderung, Rassenhass, Diskriminierung, Armut und Krieg zu überwinden, besteht darum weiterhin. Nicht nur in den USA, sondern in Europa und der ganzen Welt. Die Tagung, die mit diesen Essays dokumentiert wird, war nach unserem Wissen die einzige dieser Art zu Kings 40. Todestag in Deutschland. Sie hat wichtige Experten mit einem außergewöhnlich diversen Publikum zusammengebracht, zu intensiven Diskussionen angeregt und neue Impulse gesetzt. So hoffen wir, mit dem vorliegenden Sammelband einen kleinen Beitrag zur angemessenen Würdigung des Vermächtnisses von Martin Luther King Jr. leisten zu können. Wir möchten allen herzlich danken, die zum Gelingen dieses Unternehmens beigetragen haben. Zunächst den Autoren, die ihre Beiträge für diese Publikation zur Verfügung gestellt haben. Dann stellvertretend für das Neudietendorfer Team, Julia Büchner und Petra Diemer für die Assistenz bei der Tagung und der Erstellung des Buchmanuskripts. Annegret Grimm für die redaktionelle Bearbeitung der Texte. Dem amerikanischen Generalkonsulat in Leipzig für die Unterstützung der Tagung und der Drucklegung des Bandes. Der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Fachreferat Ausländerarbeit der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland für die Unterstützung der Tagung sowie den Mitarbeiterinnen des Wartburg Verlags für die engagierte Zusammenarbeit.